Ein Wolkenkratzer im New York der 20er Jahre. Vertikal fährt die Kamera die uniforme Fassade rauf und späht durch ein Fenster in ein Großraumbüro. In über 10 Reihen sitzen Buchhalter an identischen Schreibtischen. Um Punkt 5 verlassen alle fluchtartig den Arbeitsplatz. Die Szene stammt aus King Vidors Stummfilm Ein Mensch der Masse von 1928. Der erste Auftritt des Großraums auf der Kinoleinwand, bevor sich der Bürofilm im Hollywood der 30er zu einem eigenen kleinen Genre ausbildet, sagt Filmkritiker Gerhard Midding.
Da gibt es sehr viele Filme, insbesondere über junge Frauen, so Goldgräberinnen, die im Büro anfangen, um sich dann in dem Unternehmen hochzuarbeiten.
Auch in der Serie Mad Men über eine Werbeagentur im New York der 60er Jahre steht mit Peggy eine junge Sekretärin im Mittelpunkt, die sich im Verlauf der Staffeln hocharbeiten wird. Keine leichte Aufgabe in diesem respekteinflößenden Büro. Hierarchie und Geschlechterrollen erscheinen fest zementiert. Die Männer sind die Kreativen, die sich die Werbekampagnen ausdenken. Frauen tippen sie ab und stehen auch sonst für alle Bedürfnisse zur Verfügung.
Investieren Sie ruhig ein bisschen was in Aspirin, Pflaster und Nadel und Faden. Er tut so, als ob er eine Sekretärin braucht, aber die meiste Zeit will er eigentlich eine Mischung aus Mutter und Kellnerin. Und die restliche Zeit nun ja.
Während die Frauen im Großraum vom beruflichen Aufstieg träumen oder davon geheiratet zu werden, verschwinden die Männer in ihren wohnzimmerartigen Einzelbüros und genehmigen sich erst einmal eine Zigarette und einen Drink aus der Hausbar.
Trinken wir was vor dem Meeting oder am Anschluss? Sowohl als auch.
Die Büros in Mad Men dürften die stylischsten der Film- und Seriengeschichte sein. So findet sich in den holzgetäfelten Büros der Werber alles, was heute als Designklassiker gilt, von Charles Eames bis Eero Saarinen. In diesem Umfeld besteht Arbeit aus einem Geistesblitz, einem guten Slogan, den man der Wirklichkeit abgelauscht hat.
Ich weiß nicht, ob Sie betrunken waren oder nicht, aber das war wahrhaft genial.
Nur für die Akten, ich hab's aus der Luft gegriffen, also danke dir da oben.
In der Mehrzahl der Bürofilme muss der Arbeitsalltag dagegen ohne jeden Glamour auskommen. Die Einrichtung grau, klotzig und funktional, die Arbeit zwischen Kopierer und Kaffeemaschine dröge und repetitiv.
Im Kino ist eigentlich das Büro so ein Wartesaal. Entweder auf das große Glück, die große Karriere, die irgendwann kommt, oder einfach nur auf den Feierabend.
Der klassische Look für den Bürofilm ab Ende der 60er Jahre, die Cubicles, also kabinenartige Einzelarbeitsplätze mit Trennwänden. In der klassischen Einstellung lugt die Kamera von oben über die Trennwand in die einzelne Arbeitswabe und macht augenfällig, wie der Kapitalismus die entfremdete Büroexistenz auf ihr absolutes Minimum zusammengeschrumpft hat. Immerhin vermittelt das Cubicle inmitten der Überwachung des Großraumbüros einen Hauch von Privatheit.
Das heißt, es gibt da so einen Moment der Intimität, da kann man vielleicht auch Privatgespräche führen, die niemand hören soll. Man richtet sich denn so ein bisschen persönlich ein, dieses Provisorium. Also das Familienfoto ist da sehr wichtig.
Sagt Gerhard Midding. Wie unbehaust die Figuren im Büro aber letztlich trotz Familienfoto und Topfpflanze bleiben, zeigt sich spätestens, wenn sie unverhofft gefeuert werden und kein Bürofilm ohne diese Szene, eben jene persönlichen Insignien im Pappkarton nach draußen tragen. Die moderne Bürokomödie ist geprägt von The Office. 2001 hat der Comedian Ricky Gervais die Mockumentary-Serie über eine Papierfirma in der englischen Provinz erfunden. Seitdem wurde sie in mehreren Ländern kopiert und weiterentwickelt. Das ganze Büro ist Bühne, wenn Liebesbeziehungen beginnen oder zerbrechen, beruflicher Aufstieg angebahnt oder mit dem Hintern eingerissen wird.
Da das Büro jetzt kein wirklich heroischer, abenteuerlicher Ort ist, gebiert das Büro alltägliche Konflikte, kleine Rivalitäten, Eifersüchteleien, Kränkungen.
Die Rollen sind dabei festgelegt. Es braucht die Gruppe von Faulpelzen, das romantische Paar, den ehrgeizigen Intriganten und natürlich im Zentrum des Bürowahnsinns den unberechenbaren, unfähigen Chef. Wie Bernd Stromberg von der Kapitolversicherung im deutschen Ableger der Comedy-Serie.
Dieses laxe Rumgearbeite muss mir aufhören. Ich hab's im Guten versucht, aber ich kann auch anders.
Ja, aber wieso? Wir machen doch
anders kann ich. Und das kann ich sogar noch viel besser.
In allen Franchises der Serie ist das Büro ein lächerlicher, langweiliger Ort. Arbeit wird hier nur noch simuliert. Geblieben ist das Korsett des Büroalltags mit Konferenzen, Calls und Schulungen, die aber größtenteils mit Nonsens gefüllt werden. Stattdessen bestimmen die Schrullen des Chefs oder private Händel das Geschehen.
Put my staple inside the jelly again. That's the third time it's done. It wasn't even funny the first time.
Das Büro der Gegenwart bietet dafür allerdings immer weniger Raum. Clean-Desk-Konzepte lassen Büroräume entstehen, aus denen alles Persönliche getilgt ist. Die Digitalisierung macht zudem all die Requisiten überflüssig, die es für eine Bürokomödie braucht. Wie will man den Tacker des Kollegen in einem Wackelpudding einschließen, wenn in Zeiten der Cloud die Büroutensilien zum Heften, Tackern und Lochen von den Schreibtischen verschwinden? Ihr trauriges Ende findet die Bürokomödie schließlich im Homeoffice, wo jeder allein auf seinen Bildschirm starrt und Interaktion nur noch in Schalten stattfindet. Vielleicht wartet hier aber auch nur ein ganz neues Genre auf seine Entdeckung.